Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von Leid, Erfahrungen mit dem Tod und Erlebnissen von grauenhafter Zerstörung. Diese Themen können vor allem bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen.
Jedenfalls sind wir dann zum Bahnhof gelaufen und da kann ich mich erinnern, dass da aufgestapelt Berge von Leichen waren. Das habe ich dann gesehen. Also das Bild habe ich immer noch vor mir.
Die Brandnacht 1944. Darmstadt in Flammen.
Blanker Überlebenssinn hat die Menschen der Nacht zum 12. September in Darmstadt aus den vermeintlich sicheren Kellern raus auf die chaotischen Straßen gezogen. Zwischen zerstörten Häusern und kochend heißem Teer haben es manche geschafft, dem vernichtenden Feuersturm zu entkommen. In dieser Folge sprechen wir, Julia Kühert und Lars Leitsch, mit den Zeitzeugen der Brandnacht darüber, wie sie Darmstadt in den Tagen nach den Bombenangriffen erlebt haben. Als erstes kommt Renate Stüwe zu Wort und berichtet, wie sie die Nacht auf dem Mathildenplatz in einem Bombentrichter verbracht hat. Ihr Vater war am Morgen danach nach einer Erkundungstour zurück zu seiner Familie gekommen. Er war aufgelöst. So hatte ihn die damals 6-Jährige noch nie erlebt. Die Leichen, war das Einzige, was er noch sagen konnte. Was er damit meinte, sollte das kleine Kind schon bald selbst sehen.
Jedenfalls sind wir dann zum Bahnhof gelaufen und da kann ich mich erinnern, dass da aufgestapelt Berge von Leichen waren. Das habe ich dann gesehen. Also das Bild habe ich immer noch vor mir. In der Situation nimmt man das zunächst mal hin und da kam eigentlich die Reaktion auch später. Was mich dann sehr beeindruckt hat, war, als wir zum Bahnhof kamen, kamen uns Leute entgegen, die kamen mit Zügen, Morgenzügen an und wollten in Darmstadt arbeiten. Und denen wurde dann zugerufen, ihr könnt gleich wieder umdrehen, da ist nichts mehr. Und da habe ich selbst als kleines Kind schon realisiert, ja, jetzt sind wir jetzt wirklich bettelarme Menschen. Jetzt kriegen wir hier von Rotkreuz, kriegen wir einen Schluck zu trinken. Und das war's dann, mehr hat man nicht mehr. Wir haben gespielt in den Trümmern. Das war teilweise abenteuerlich, würde ich mal sagen. Mein Vater sagte, du, das ist eine Ruine, da können wir doch nicht drin wohnen. Und ich fand die so toll, diese Ruine. Und ich sag, doch, das finde ich toll hier. Und da war so ein Garten dabei. Und also ich fand das ganz toll. Nee, sagte er, also das geht ja nun wirklich nicht, da können wir nicht reinziehen.
In den Tagen nach der Zerstörung waren fast 5000 Helfer von Polizei, Luftschutzpolizei, technischer Nothilfe, aber auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt, um bei der Leichenbergung und Rettung Verschütteter zu helfen. Die Bergung dauerte Monate. Die meisten Opfer wurden in einem großen, von russischen Zwangsarbeitern ausgehobenen Massengrab auf dem Darmstädter Waldfriedhof beigesetzt. Die 3000 Verwundeten wurden in den nicht oder nur teilweise zerstörten Krankenhäusern versorgt oder in den Kliniken in der Umgebung untergebracht. Die Gesamtzahl der Opfer der Brandnacht lässt sich nicht genau feststellen, sie dürfte aber bei bis zu 12.000 liegen. Im Vergleich zur Größe der Stadt war das mit die höchste Opferzahl eines Angriffs im Zweiten Weltkrieg. Aus erster Hand über das Ausmaß der Zerstörung am Tag danach kann Ludwig Weber berichten, den wir schon aus Folge 1 kennen. Er hat die Nacht im Luftschutzkeller in der Heiligen, also außerhalb der Altstadt, verbracht und wurde am Morgen danach von seiner Mutter in das zerstörte Darmstadt geschickt. Was er auf seinem Weg gesehen hat, hat er uns erzählt.
Habe ich meinen Vater das Fahrrad bekommen, eigentlich hatte ich ja noch nicht, Fahrrad. Über den Landbahnhof, so, am Rhein-Ring vorbei, da haben die Leute lauter verkohlte Baumstämme auf die Straße gelegt. Waren aber keine Baumstämme, das waren lauter verkohlte Leute, die da in den Rhein gelegt. Ich bin ja da vorbei. Man hat das gesehen, aber dass das Menschen sind.
Es ist ein wirklich grauenhaftes Bild, das Ludwig Weber in seiner Schilderung zeichnet. Menschen, die so verbrannt sind, dass er sie nur als Baumstämme identifizieren konnte, sind nur schwer vorzustellen. Man könnte jetzt vielleicht meinen, dass sich Weber, der ja damals noch ein Kind war, das unterbewusst so eingeredet hat, um die Schrecken, die er gesehen hat, besser verarbeiten oder abblocken zu können. Ein Bericht aus dem 3. Polizeirevier Darmstadt vom 24. September 1944, also gut 2 Wochen nach dem Angriff, bestätigt aber die Eindrücke Webers. Im dritten Polizeirevier wurden bis jetzt etwa 936 Leichen geborgen. Es lässt sich aber auch nicht annähernd feststellen, wie viele Männer, Frauen und Kinder sich unter den Geborgenen befinden. Nach der Angriffsnacht lagen etwa 300 Personen total verbrannt in den Straßen, die als Unbekannte abtransportiert werden mussten. Eine einwandfreie Feststellung des Geschlechts war nicht möglich. Von den später geborgenen Leichen mussten etwa 400 als unbekannt abtransportiert werden, da diese ebenfalls total verbrannt waren. Schädel und andere Leichenreste wurden in Bütten gesammelt und abtransportiert. Dass die Menschen so entstellt wurden, liegt an den unfassbaren Temperaturen, die durch den Feuersturm in der Stadt entstanden sind. Über 1000 Grad heiß ist es in der Innenstadt gewesen. Den Feuersturm hautnah miterlebt hat Alexander Wolf. Er hat die Nacht im Luftschutzkeller verbracht und konnte noch rechtzeitig flüchten. Er hat uns erzählt, dass die Luft voller Funken war. Er beschreibt es so wie einen Schneesturm, nur eben mit glühend heißen Funken. Der damals Vierjährige hat uns erzählt, wie verzweifelt die Rettungsarbeiten verlaufen sind.
Wir haben zum Kellerfenster reingeguckt und dann hat man unten einen Riesenberg mit glühender Masse gesehen. Und am nächsten Morgen sind wir dann die Klapperer Straße hochgelaufen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir an Häuser vorbeigelaufen. Da standen die Feuerwehrleute standen davor und konnten nichts machen. Die konnten nicht löschen, sie hatten kein Wasser. Die Wasserleitungen waren kaputt, also die konnten nichts machen. Und die Keller haben gebrannt. Es war ja September. In vielen Kellern war der Winterbrand schon drin. Und da haben teilweise auch in der Moosbergstraße, wo wir nachher hin sind, die Keller 14 Tage lang gebrannt. Weil die Kohle war nicht zu löschen. Es waren Briketts und die lagen ja auf einem Haufen im Keller. Und die waren nicht zu löschen. Und das war natürlich auch mit die Schuld dran, dass so viele Leute umgekommen sind. Die sind zum Teil in ihrem eigenen Keller erstickt.
Die Auswirkungen der Hitze hat Alexander Wolf auch in seinem Elternhaus gesehen. Denn er und seine Familie sind am Tag nach den Angriffen dahin zurückgekehrt.
In den Wohnungen waren alle Schränke umgefallen. Schwere Schränke zum Teil. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in unserem Wohnzimmer eine schwere Vitrine. In dieser Vitrine standen Weingläser drin. Und diese Weingläser waren verbogen. Glas schmilzt bei 1300 Grad. Da kann man sich vorstellen, welche Hitze dort entwickelt wurde in den Häusern, dass sich Glas, alle Römer, die waren so gerade so abgeknickt.
Bis zum Kriegsende war das private Fotografieren von Bombenschäden, etwa wie die Gläser bei Alexander Wolf, verboten. Doch ein unbekannter Fotograf machte etwa einen Monat nach der Brandnacht rund 30 Aufnahmen von den Zerstörungen in der Altstadt. Erst 1949 war die Dokumentation aller Kriegsschäden abgeschlossen. Von 34.990 Wohnungen im Jahr 1939 waren es bei Kriegsende 16.107 total und 14.200 teilweise zerstört bzw. beschädigt. Somit waren 78% der Kernstadt zerstört, die Innenstadt sogar zu mehr als 90%. Alexander Wolf hat uns erzählt, wie die Stadt danach aussah.
Ganz schlimm war ja halt der Bereich der Innenstadt. Die Altstadt war ja komplett weggeräumt. Das einzige Haus, was in der Altstadt stehen geblieben ist, wo sich heute noch die alten Leute drüber lustig machen, war das Gefängnis. Das ist komplett ganz geblieben.
Ähnliches schildert auch Ludwig Weber. Denn er hat natürlich nicht nur die verkohlten Leichen, sondern auch die Stadt auf seinem Weg von Erhalgen beobachten können.
Die Stadt war ja fast zu 90% kaputt, die Innenstadt sowieso, aber auch am Rhönring haben noch so ein paar Häuser gestanden, so hier und da mal und so. Aber Julius-Reiber-Straße neu, da war ja nichts mehr. Das hat ja überall gequalmt nur. Ne? Was gestanden hat, war der Lange Ludwig, der Weiße Turm und das Gefängnis. Mein Mann, die hätte das gewusst, hätte das ausgespart. Von der Innenstadt, da war nichts mehr. Wie wir in Pompeji waren, ich habe zu meiner Frau gesagt, so hat es in der Stadt ausgesehen, ganz neu in Sinne. Wie wir in Pompeji geworden an der Ausgrabung, habe ich gesagt, so war die Stadt da. Hätte man gar nicht hergegeben auch.
Die zerstörten Häuser und Trümmerberge waren aber nicht das einzige Problem, was die Menschen hatten. denn in der Not gab es quasi keinen Zusammenhalt zwischen den Darmstädtern mehr. Jeder hat nach sich und seinen Liebsten, die überlebt haben, geschaut und war egoistisch. Wer will es den Menschen verdenken? Herbert Bob, der bereits in der ersten Folge geschildert hatte, wie er den Bombenangriff mit seinem Opa in der Heimstättensiedlung erlebt hatte, kann sich noch gut an die Ausnahmesituation erinnern, obwohl er mit 4 Jahren noch sehr jung war.
Wir waren wieder in der Wohnung im Haus gewesen und meine Großeltern, die sind dann in den Herdweg gefahren, wo wir an sich gewohnt haben und haben da geschaut, was also noch zu retten ist, weil das Haus wurde getroffen. Wie stark, das weiß ich nicht. Ich war also zu Hause geblieben und habe das auch nicht gesehen. Jedenfalls haben die dann wohl Sachen noch rausholen können. Und zu der Zeit waren schon die ersten Plünderer unterwegs. Und meine Großmutter sollte Acht geben, hat wohl nicht richtig Acht geben. Und dann war schon, was sie also teilweise rausholten, wieder gestohlen worden. Und kamen natürlich dann zurück. Großvater sehr verärgert, weil sie kaum was retten konnten. Also man kann sagen, wir haben alles mehr oder weniger verloren. Aber es war kein schöner Anblick. Es war also schon erschreckend, ja, wie die Stadt aussah. Und wo man durch die Straßen gegangen ist, immer wieder überall Trümmergrundstücke. Es war also furchtbar, ja. Und dann auch die ersten Menschen, die vom Krieg nach Hause kamen. Es gab damals viele Leute mit Krückstecken, die ein Bein verloren hatten, die einen Arm verloren hatten. Und das sind auch Erinnerungen, also die unter die Haut gingen, wo man immer sicher hin kann, der Krieg, was er alles angerichtet hat.
Das war die 3. Folge von Die Brandnacht, in der uns die Zeitzeugen erzählt haben, was sie in den Tagen direkt nach der Zerstörung ihrer Heimat gesehen haben. Sie haben von verzweifelten Rettungsaktionen und Leichenbergen berichtet. Bilder, die sie bis heute verfolgen und die sie nie wieder vergessen können. In der nächsten Folge schauen wir darauf, wie das Leben nach der Brandnacht und dem Kriegsende für die Menschen weiterging. Die Zeitzeugen sprechen mit uns darüber, wie ihr Alltag in Darmstadt, aber auch außerhalb aussah.
Die Brandnacht ist eine Produktion von VRM und Darmstädter Echo. Redaktion Julia Kühhirt und Lars Leitsch. Produktion Mike Dornhöfer. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch gerne eine Mail an audio@vrm.de. Im Medienbereich unter echo-online.de findet ihr noch weitere spannende Podcasts, Videos und Livestreams. Schaut gerne vorbei.